Liebe Geschwister, ich freue mich sehr, dass wir hier sein dürfen und dass wir gemeinsam über Gottes Wort nachdenken können. Und möchte ganz herzliche Grüße ausrichten von den Geschwistern in Saga. Und wenn wir so darüber nachdenken, was uns so beschäftigt und was mich persönlich auch beschäftigt hat, dann gibt es immer wieder Erlebnisse und Ereignisse, die einen schon an den Rand bringen der Verzweiflung. Vielleicht bin ich aber auch der Einzige im Raum, dem es so geht. Ihr seid alle ganz glückliche Menschen. Und aufgrund dessen kommen auch eure Nachbarn und Freunde zu euch und sagen, so wie ihr möchten wir es auch gern haben. So glücklich wir alle in der Gemeinde sind, möchten wir es auch gern, und darum wächst die Gemeinde von Woche zu Woche, weil Christen so glückliche Menschen sind, voller Freude und anziehende Persönlichkeiten. Ist es denn nicht so? Aber wenn es nicht so ist, ist der Glaube an diese Herrlichkeit, von der wir gerade gesprochen haben, denn da? Und wie zeigt er sich denn? Ist es ein lebendiger Glaube? Oder was beinhaltet denn dieser Glaube? Darüber möchten wir nachdenken. Und ich möchte mit uns etwas lesen aus der Apostelgeschichte Kapitel 7. Vielleicht nur einen kurzen Vers. Ich lese mit uns den Vers 27. Nee, Entschuldigung, Vers 25. Apostelgeschichte 7, Vers 25. Er meinte aber, seine Brüder würden verstehen, dass Gott ihnen durch seine Hand Rettung gebe, sie aber verstanden es nicht. Hast du ja schon mal in einer solchen Situation gestanden? Ich meinte aber, dass er oder sie sich freuen würden, wenn ich dies täte, aber sie haben es nicht verstanden. Und im Gegenteil, es hatte nicht die Auswirkung, die ich mir dachte, sondern das Gegenteil war der Fall. Ich habe etwas gut gemeint, aber am Ende hat es niemand verstanden. Sie haben mich nicht verstanden. Vielleicht denkst du so über deinen Ehepartner. Immer tue ich etwas Gutes, aber er versteht mich einfach nicht. Vielleicht denkst du auch so über deine Ehefrau. Ich tue immer etwas Gutes, aber sie versteht mich nicht. Vielleicht so in deiner Arbeit. Ich mach doch das, was sie wollen, aber irgendwie wäre ich nicht akzeptiert. Oder in der Gemeinde. Nun müssten doch die Leute sehen, dass ich der Begabte bin. Aber offensichtlich komme ich nicht dran. Da gibt es immer welche, die sich vor mich stellen. Nun habe ich doch im Glauben so viel getan. Warum trifft mich nun diese Erkrankung? Nun habe ich doch so vieles getan, was Gott will. Warum muss ich denn dieses erleben? Mangelnde Anerkennung, Frust. Er meinte aber, dass ein junger Mann, der aus gutem Grund meinte, seine Brüder würden ihn verstehen. Wir müssen uns kurz mit diesem jungen Mann beschäftigen. Wer war das? Mose. In welcher Situation ist Mose hier? Wir sehen ihn, kurz bevor dieses hier beschrieben ist, am pharaonischen Königshof, als ein angenommener Sohn der Tochter des Pharao, als einer, der da im Palast wohnt, der es sich gut gehen lassen könnte, der wunderbar begabt ist, der sehr gut reden kann, so lesen wir es in Apostelgeschichte 7, mächtig an Worten und Taten. Das heißt, ein junger Mann, man könnte sagen, der aufstrebende politische Stern am ägyptischen Himmel. Der konnte reden. Da haben ihm die Leute zugehört. Und er war nicht nur mächtig in Worten, sondern in Taten. Wenn der was angepackt hat, dann hat das funktioniert. Was haben die damals so gemacht, die Söhne des Pharao? Ja, sie hatten auf jeden Fall Untergebene. Vielleicht mussten sie Kriegsscharen ausführen und kämpfen. Und dann wusstest du, auf Mose kannst du dich verlassen, das funktioniert. Hast du ihm etwas übergeben, dann konnte der das. Und dann hatte er Sieg. Und wenn du ihm beauftragt hast, die Pyramide zu entwickeln, dann hat er das gemacht. Das war ein bekannter Mann in Ägypten. Es war nicht jemand, der viel redete und nichts rauskam, sondern es war wohl überlegt, was da passierte. Und er war begabt, hat in der Schule gut aufgepasst. Der hat Führung gelernt am Hof, mehrere Sprachen, Geschichte, alles Mögliche. Aber er traf eine Entscheidung. Am Königshof. Vielleicht mit 20. Wer von euch ist 20? Wer ist unter 20? Okay, also vielleicht traf er die Entscheidung mit 14. Welche Entscheidung traf er da? Als er da so mit 14 Jahren, anders als die meisten Teenies, seiner Familie, die waren da irgendwo im Steinbruch und haben gearbeitet. Die Jungs haben so, es gab sowieso keine Jungs, die waren ja alle tot. Also die Mädchen und die Väter und die Älteren, die haben da gearbeitet, ganz furchtbar. Und er saß da also in seinem Palast und hatte alle Möglichkeiten. Und was hat er sich da also entschieden mit 14? Was hat er sich da entschieden mit 14? Oder mit 13? Oder mit 17? Für was entscheidet ihr euch in eurem Alter? Wo euch alle Wege offen stehen? Müsst ihr nicht Sonntag herkommen. Ihr könnt euch entscheiden, zu der Formation zu gehen, zu der. Alle Wege sind offen. Und da lesen wir, dass er sich entschied, nicht mehr ein Sohn der Tochter des Pharao zu heißen. Er zog es vor, lieber mit seinem Volk Schmach zu tragen. Denn er achtete die Schmach des Christus für größeren Reichtum als die Schätze Ägyptens. Diese Entscheidung traf er im jugendlichen Alter. Wir lesen manchmal von Daniel als ein großes Vorbild. Das Vorbild von Daniel war Mose. Mose entschied sich, als ihm alle Schätze Ägyptens zur Verfügung standen, da hat er eine Entscheidung getroffen, weil er wusste, was ein wirklicher Schatz ist. Weißt du das? Als wir am Freitag am Grab einer wunderbaren Frau standen, da haben wir uns deutlich gemacht, dass sie in ihrem Leben immer mehr etwas davon weggegeben hat, was sie nicht mitnehmen kann. Und ich sehe, dass wir manchmal dazu neigen, im Leben so vieles Mögliche zu nehmen, was wir nicht mitnehmen können. Auch eben an Anerkennung, an verschiedenen Gedanken für unsere Zukunft, an Plänen und an Wohlfühl und alles Mögliche. Vielleicht, dass wir es erstreben. Aber da war ein junger Mann, der sagte, da gibt es einen größeren Reichtum. Und der war geprägt von seinen Eltern. Als kleines Kind, da hatten seine Eltern den Mut, Kinder zu bekommen in dieser kinderfeindlichen Zeit. Und da gab es die Entscheidung, dass jeder Junge im Nil ausgesetzt werden müsse. Was haben sie sich gedacht? Oh, um Himmels Willen, jetzt haben wir einen Jungen. Wie furchtbar. Vielleicht kamen alle Nachbarn. Was, du hast ein Kind und einen Jungen. Ach, wie schrecklich. Jetzt musst du ihn in den Nil werfen. Aber die Eltern waren nicht so. Wie gehen wir damit um, wenn eine negative Situation passiert, auch unter Eltern? Sie haben gesehen, das Kind war schön. Wie kann man das an dem Kind sehen? Natürlich, wir denken immer als Eltern, unsere Kinder sind schön, aber das war nicht gemeint. Sie wussten, das Kind war schön für Gott. Sie sagten sich, alles, was passiert, ist Gottes Plan. Und wenn Gott uns in dieser furchtbaren Situation einen Jungen geschenkt hat, dann ist dieser Junge im Plan Gottes integriert. Und das darfst du wissen, jeder, der hier ist in diesem Raum. Mit jedem hat Gott einen wunderbaren Plan. Einen ganz wunderbaren. Und das haben die Eltern auch deutlich gemacht, ihrem Sohn. Und als sie ihn mit 3 Monaten in den Nil ausgesetzt haben, da ist für sie nicht die Welt untergegangen. Nun, sie hätten an den Nil gehen können und sagen, hier, es ist jetzt so. Unsere Träume begraben wir jetzt. In dieser furchtbaren politischen Situation haben wir einfach keine Chance. Und Gott, du hast hier auch keine Chance. Aber ich finde diese wunderbare Mutter beeindruckend. Jochebed. Sie baut ein Kästchen. Ja, warum kein Körbchen? Das ist ja kein Körbchen. Körbchen wackelt. Einen Kasten, viereckig, hat sie sich wohl überlegt. Wenn das Kind da drin sich bewegt, der schwimmt. Der kippt nicht so schnell um. Und sie hat es rundrum eingeschmiert, wasserdicht gemacht und ihn da eingepackt und hat ihn abgegeben in die Fluten. Wo des Menschen hilft zu Ende, da werden mächtig deine Hände. Manchmal müssen wir Dinge abgeben, aber wohlgemerkt, wir müssen arbeiten bis zu diesem Punkt. Nicht aufgeben, Gott hat mich vergessen. Er hat uns in dieser Situation bestraft mit einem Jungen. Wie furchtbar. Gott hat uns hier in Ägypten verloren. 100 Jahre sind wir jetzt schon hier und was blüht uns? Tod, Krankheit, der Vater kommt jeden Tag mit Striemen nach Hause, er kann nicht mehr. Und da übergibt sie das Kästchen und die Miriam ist dabei. Wie kann man einem Kind, einer Schwester das antun, zu sehen, wie ihr Bruder da in die Fluten geht? Wenn nicht der Glaube da ist. Wie kann man in negativen Situationen mit Frust umgehen, wenn nicht der Glaube da ist? Aber der Glaube an was? Wie viele andere Kinder hat sie schon gesehen, die im Fluss verschlungen worden sind von den Tieren und von allem? Was hatte sie für einen Glauben? Gott, du hast einen noch besondereren Weg mit uns als allen anderen? Sie glaubte daran, dass Gott einen Plan mit ihr hat. Und das glaube ich, dass jeder von uns in den Plan Gottes eingeschlossen ist. Und zwar hat Gott einen persönlichen Plan mit jedem von uns. Aber diese Frau konnte erleben, dass dieses Kästchen schwamm. Und wir lesen in der Bibel, dass Gott das Herz von Königen lenkt wie Wasserbäche. Und so sehen wir, Gott hat nicht nur das Herz der Könige gelenkt, sondern auch den Wasserbach. Alles hat Gott dafür geeignet gemacht, dass das Kindchen dahin schwamm, wo die Tochter des Pharao gerade badete. Und wir wissen, sie hat ihn angenommen. Und er war dann noch eine Weile in der Familie zu Hause. Und was werden sie ihm gesagt haben, die Monate, die 3 Jahre, wo er zu Hause war? Werden sie gesagt haben, oh, jetzt haben wir noch einige kurze Zeit, das müssen wir mit unserem Kind erleben, wir müssen zu dem Vergnügungspark fahren und das darf nichts verpassen. Ich weiß es nicht. Ich glaube, sie werden ihm deutlich gemacht haben, Mose, Gott hat mit dir einen wunderbaren Plan, dass du aus dem Wasser gezogen bist, so nennen wir dich Mose. Das bedeutet, Mose, dich haben wir aus dem Wasser gezogen, du bist unser Geschenk von Gott. Gott hat mit dir einen Plan. Vielleicht sollst du unser Volk herausführen. Vielleicht bist du derjenige, der unser Volk herausführen soll. Vielleicht. Und dann ging er zu der Tochter aus Pharao. Und als er dort so war, hat er sich überlegt, was tue ich jetzt? Bin ich wirklich derjenige, auf den der Plan Gottes zutrifft? Und wisst ihr, da merken wir, man muss sich entscheiden. Ja, Gott hat mit jedem einen Plan. Aber wisst ihr, ich möchte uns etwas lesen aus dem Lukas Kapitel 7, wenn ich es finde. Ja, Vers 30. Die Pharisäer aber und die Gesetzesgelehrten machten den Ratschluss Gottes für sich selbst wirkungslos, indem sie sich nicht von ihm taufen ließen. Ja, Gott hat mit jedem von uns einen persönlichen Plan. Aber du bist diesem Plan nicht hilflos ausgeliefert. Wir sind keine Marionetten. Und Gott hatte auch mit den Pharisäern einen wunderbaren Plan, aber sie machten ihn wirkungslos, weil sie nicht glaubten, weil sie nicht taten, was Gott wollte. Und Mose stand jetzt am Hof Ägyptens, wo er alles hatte. Wunderbar. Ich muss nicht mehr schuften wie meine Eltern. Ich hab's geschafft. Ich muss nicht mehr in die Gemeinde rennen. Ich muss nicht mehr die alten Schriften glauben. Ich muss nicht mehr das machen, das verstaubte Evangelium meiner Eltern predigen, hören, lernen. Ich hab's besser. Ich suche mir was Besseres aus. Er stand da und er entschied sich dafür. Er zog etwas vor. Und ich sag dir was, du kannst nur etwas vorziehen, wenn du weißt, wie wunderbar das ist. Wenn du nicht weißt, wie wunderbar Gott ist, wirst du ihn nicht vorziehen. Aber Gott ist so wunderbar, dass Mose das wusste. Auch an seinem Leben konnte er das nachvollziehen. Und so entwickelte er Pläne, wie kann ich nun dieses Volk Gottes herausführen? Vielleicht dachte er, ich muss eine Revolution anzetteln. Es sind ja über 1 Million Israeliten hier. Ich muss nur da in dem Rat der Ältesten irgendwie aktiv werden und dann kommen die mir hinterher. So à la Lenin oder so. Und dann entwickelt er einen Plan, aber es war ja so, wie kommt er dahin? Wie glauben ihm die Leute? Wie glauben sie ihm, die Israeliten? Und er überlegte, es braucht eine Situation. Und als er 40 war, so lesen wir hier, etwas eher im Kapitel 7 der Apostelgeschichte, da wurde es ihm deutlich, ich muss mal nach meinem Volk sehen. Und es hat der Geist geführt und da sah er nach seinem Volk und da kam er just dazu, wie einer seines Volkes geschlagen wurde von einem Ägypter, misshandelt wurde. Und da dachte er sich, das ist die Situation. Das hat Gott geschenkt, jetzt ist die Situation da, wo alle in dem Volk merken, ich bin der neue Führer, wo sie sich vertrauensvoll mir anvertrauen, denn ich bin ja der Mose, der Gesegnete, der führen gelernt hat. Ich kann das. Wir brauchen jetzt noch eine Sache, wo sie zu mir aufsehen. Und dieser junge Adonis, dieser Mose, der bestimmt sehr kräftig gebaut war und der gut aussah, er schaute sich um, guckt jemand? Nee. Und im 2. Mose lesen wir, und dann schaut er sich um und dann erschlägt er diesen Ägypter. Und hier im Apostelgeschichte 7 lesen wir aus Rache. Und er meinte, jetzt habe ich mich bei den Ägyptern vergnatzt. Irgendwann. Ich konstruiere jetzt ein Stück, aber vielleicht war es so. Und alle im Volk werden jetzt sehen, Mose steht auf unserer Seite. Ich habe jetzt alles investiert. Ich habe einen Plan, ich bin ausgebildet, Gott hat mich geführt. Alles ist wunderbar. Und ich bin 40. In der besten Kraft meines Lebens stehe ich da. Leute, hört auf mich. Und am nächsten Tag, als er kommt, sagen sie, wer hat dich zum Richter über uns bestimmt? Willst du uns auch? Und da zerfällt alles, was er sich überlegt hat. Alles, worauf er zugelebt hat, vielleicht die letzten 25 Jahre, als er sich mit 14 oder mit 13 oder mit 16 entschieden hat, als er überlegt hat, als er ganz bewusst viele Sachen abgelehnt hat, vielleicht die leichten Mädchen, die er hätte zur Verfügung haben können, hat er abgelehnt. Und vielleicht stehst du auch als jemand da, der sich zeitig für Gott entschieden hat. Aber irgendwann bist du frustriert, weil nichts funktioniert. Weil dir niemand zuhört, weil du nicht die Position hast, die dir eigentlich zustehst, weil es schwierig ist, weil du krank geworden bist, weil irgendetwas passiert ist, was du nicht einordnen kannst. Natürlich wäre es gut gewesen mit dem Mose. Ich verstehe das. Aber da passiert es, dass er konfrontiert wird. Er meinte, aber seine Brüder würden verstehen. Was meintest du? Ich meine, mit diesem Schritt, da wird meine Zukunft glücklich. Wenn ich da auf denjenigen höre, mache ich das richtig. Wenn ich den heirate, dann wäre ich glücklich. Wenn ich diese Entscheidung treffe, wäre ich glücklich. So meinen wir. Ich weiß nicht, wo du stehst. Aber Frust kann schon viel kaputt machen. Und dann sehen wir diesen begnadeten Mann, wie er flieht, wegrennt. Und dann ist er in Midian, bei einem Wüstenvolk. Und was macht er da? Er zieht 40 Jahre durch dieses Land, durch die Wüste. Er hat nichts. Was macht er da? Schafe hüten. Hast du schon mal in der Wüste Schafe gehütet? Das ist wunderbar. Findest grüne Weiden ohne Ende. Das ist eine zermürbende Tatsache. Ja? Du musst immer schauen, hast du da Wüstentiere, die die Schafe anfallen wollen? In der Nacht ist es kalt, am Tag ist es heiß. Wo musst du hin? Du musst sie zurechtfinden. Und die Tiere, die er da hin und her führt, sind nicht mal seine eigenen. Sind die seines Schwiegervaters. 40 Jahre zermürbende Tätigkeit. Kannst du das aushalten? Ohne dass irgendeiner seiner Träume in Erfüllung gegangen ist. Kannst du das aushalten? Jeden Tag sich wieder auf den Weg zu machen mit den Schafen. Wer hält das aus? Wer hält das aus, diesen Frust, wenn etwas nicht funktioniert, mal an einem Tag, aber dann 10 Tage? Und wenn die Krankheit nicht weggeht und wenn die anderen einem immer noch nicht akzeptieren? Und dann lesen wir etwas nach 40 Jahren, da begegnet ihm eine ganz interessante Geschichte. Mitten in der Wüste brennt ein Dornbusch. Aber der verbrennt nicht. Das habe ich noch nie erlebt. Geh ich mal gucken. Und dann plötzlich merkt er eine Stimme. Tritt nicht Mose, Mose. Tritt nicht näher heran. Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und der Herr sprach, gesehen habe ich das Elend meines Volkes. Darum bin ich herabgekommen, um es zu retten. Nach dieser Zeit, nach dieser Frustrationszeit, da begegnet ihm Gott. In einem Dornbusch. Warum in einem Dornbusch? Wisst ihr, was der Dornbusch für ein Bild ist? Der Dornbusch ist in der Regel ein Bild für Leid. Schenkt man sich nicht so zum Geburtstag, macht man nicht so auf dem Geburtstagstisch, pflückt man nicht so gerne schon wegen der Dornen. Und das Feuer ist ein Bild für sehr, sehr schlimmes Leid. Aber dieses Feuer verbrennt den Dornbusch nicht. Und wisst ihr, über 400 Jahre hatte das Volk Israel Leid. Und man hat gedacht, ich gehe dran kaputt, das Volk geht kaputt. Aber es ist nicht verbrannt. Und vielleicht hat Mose auch gedacht unter dieser heißen Wüstensonne, ich gehe kaputt. Und vielleicht denkst du auch, ich gehe kaputt, ich schaffe das alles nicht. Es ist alles zu viel für mich. Aber Gott macht ihm deutlich, erstens, du verbrennst nicht. Es führt nicht dazu, dass das Leid dich kaputt macht. Und noch etwas. Im 5. Mose 33, Vers 16, da lesen wir, als Mose die Kinder Israel segnet, da sagt er, von dem, der im brennenden Dornbusch wohnte. Das hat Mose gesagt. Der hat es verstanden, dass dieser Gott nicht mal da oben im Himmel sitzt und sich's gut gehen lässt mit Hafenmusik auf einer Wolke und mal guckt, was die Leute, ach mein, ist er hingeflogen, naja, tut mir leid. Ist er Krebs jetzt, ja, ach, war doch zu schlimm. Okay, haben sie ihn nicht verstanden, naja, so ist das eben im Leben. Nein, Mose wusste, dass dieser Gott im Leid wohnte. Gott ist da im Leid. Und Leid ist für ihn keine Sache, die mal so vorübergehend ist, sondern Leid ist für ihn etwas wo er weiß, um was es geht, wo er da ist, was er aushalten kann. Jesus Christus ist in das Leid gegangen und er hat es ausgehalten und er hat durchgehalten, ist durch das Leid gegangen, bis es vorbei war und sitzt jetzt zur Rechten Gottes. Er weiß, was Leid ist. Er hat es ausgekostet wie in einer Wohnung, wo man zu Hause ist. Gott ist zu Hause im Leid. Gott kennt alle deine Frustrationen. Er, der Schöpfer des Himmels und der Erde, wurde nicht geachtet von den Seinen. Johannes Kapitel 1. Er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an. Mose, bei seinem Volk mit 40 Jahren. Er kam in das Seine und die Seinen sagten, wer bist du? Willst du uns auch umbringen oder was? Und wie viele sagen, Jesus, wer bist du? Hast du mich geschaffen? Ich merke dich nicht. Warum? Warum nimmst du mein Leid nicht weg? Warum machst du mein Leben nicht besser? Wo bist du, Jesus? Ich sehe dich nicht. Das hält Jesus aus. Er ist dein Schöpfer. Er könnte mit einem Moment sagen, patsch, weg, tot. Gibt so viele. Wie viele Leute sterben jung? Aber er sagt, ich handle noch nicht, um dir eine Chance zur Buße zu geben. Er hält das aus. Er wohnt im Leid. Und jetzt fällt Mose das wie Schuppen von den Augen. Du warst jede Minute meines Lebens, diese 40 Jahre in der Wüste, warst du da. Du hast das ausgehalten. Du warst die hunderte Jahre bei meinem Volk. Warum handelt Gott nicht? Das merken wir, wenn wir Mose durchlesen. Weil Gott eben viele Pläne hat mit den umliegenden Völkern, mit dem Volk von Ägypten, mit dem Pharao. Gott vollzieht seine Pläne, darum handelt er mitunter in unserem Leben nicht so, wie wir es uns vorstellen, aber er handelt, weil Gott viele Dinge im Blick hat und er möchte vielen Leuten gnädig sein. Und das vergessen wir, wenn wir nur um unser Wohlergehen besorgt sind. Aber wir dürfen nicht festhalten, Gott hat mit deinem Leben einen Plan. Warum musste Mose 40 Jahre in der Wüste umherirren? Ja, weil 40 Jahre auf ihn gewartet haben, wo er als Führer seines Volkes sagen konnte, es ist mir bekannt, wie das 40 Jahre in der Wüste läuft. Ich kann euch führen, dahin und dahin. Ich weiß, wie man Wasser findet. Nein, Gott brauchte diesen 40-jährigen Mose noch nicht. Aber er hat ihn ihm vorgeschattet, was einmal aus ihm werden könnte. Das wusste der Mose mit 40 schon. Aber er wusste nicht, zu welchem Zeitpunkt. Und wir denken, jetzt ist der Zeitpunkt, dass es uns gut geht. Und der Herr sagt, wenn ich dich gerufen habe, wenn du bei mir im Heiligtum bist, im Himmel, dann werde ich dir jeden Wunsch von den Augen ablesen. Aber jetzt ist es eben dran, für dich diesen Weg zu gehen. Und so musste der Mose diese 40 Jahre lernen, in der Wüste zurechtzukommen, Frust auszuhalten, Hitze, widerspenstige Schafe, musste mit sich im Reinen sein. Es war alles in Gottes Plan und darum ist Gottes Plan so, wie er ist. Ich kann dich nur ermuntern, triff diese Entscheidung. Und jetzt beginnt etwas Wunderbares. Gott begegnet dem Mose. Und in all diesem Frust brauchen wir eines, eine wirkliche, echte Begegnung mit diesem Gott. Mit diesem Gott. Eine Begegnung, wo wir verstehen, ja, Gott ist da bei mir. Und er kann mich gebrauchen. Und so wie ich bin und mit allen meinen Dingen und auch mit meinem Versagen. Vielleicht hat sich Mose 40 Jahre gesagt, ja, ich hatte ja die Chance, ich hätte ja mein Volk führen können, aber musste ich dort so ausrasten, musste ich den Ägypter gleich erschlagen, ich hätte ja auch was anderes machen können, wäre ich nicht so aufgebracht, dann hätten sie mich gebrauchen können. Vielleicht stehst du auch davor und sagst, hätte ich das in meinem Leben anders gemacht, hätte ich so gemacht oder so. Und dann hat er sich vielleicht 40 Jahre Vorwürfe gemacht, ich weiß es nicht. Und vielleicht machen wir uns lebenslang Vorwürfe, hätte ich mal den nicht geheiratet, hätte ich diese Ausbildung gemacht, wäre ich da nicht hingezogen, wäre ich nicht in die Gemeinde gegangen, hätte ich nicht diese Freunde gehabt, es ist egal. Wenn du Gott begegnest, in diesem Punkt, dann wirst du verstehen, dass hätte und wäre gar nichts bringt, dass Gott dir begegnet und sagt, ich war schon der Gott von ihm und von deinem Vater und ich bin der lebendige Gott, alle haben mich erfahren und jetzt kannst du mich erfahren. Willst du das? Mose hätte sagen können, okay, ich wende mich ab von diesem Dornbusch, will ich gar nicht kennenlernen. Aber er geht hin. Er geht hin. Und wenn Gott dir begegnet, dann musst du hingehen. Nein, der brennende Dornbusch ist nicht zu Mose gerückt, aber Mose ist zum Dornbusch gegangen. Und so lädt Gott dich ein, komme bitte zu mir mit all deiner Frust, mit all deinem Versagen und lerne mich kennen. Ja, natürlich, da ist heiliger Boden, du kannst nicht so einfach zu Gott kommen. Zieh deine Schuhe aus. Ist das so schlimm, die Sünden abzulegen vor Gott, wenn wir eine wunderbare Zukunft bekommen? Ist das so furchtbar, das noch wegzugeben, was uns vielleicht ausmacht, das letzte bisschen, die letzte Sandale, die ich mir noch aufgespart habe? Ach, es ist alles egal, wir können alles weglegen, wenn uns dieser große Gott begegnet. Wenn wir verstehen, du bist da. Und dann kommt Mose auch mit seinen Fragen, als Gott ihn sagt, geh doch nach Ägypten und führe mein Volk. Da sagt er, ach, sie werden mir nicht folgen. Weißt du, das hat damals vor 40 Jahren schon nicht geklappt, Gott. Und sie werden mir nicht folgen. Und er sagt Gott, pass auf, Mose, und jetzt musst du mir glauben, dass wenn ich dich jetzt schicke, dass das etwas anderes ist. Du kannst deinen ganzen Frust bei Gott ablegen, es hat nicht funktioniert, es wird nicht funktionieren, wenn ich die Bibel nachlese und es genauso mache, wie es in der Bibel steht, es hat nicht funktioniert und es wird nicht funktionieren. Das kannst du sagen. Das hat Mose auch gesagt. Aber er ist glücklicherweise nicht damit stehen geblieben. Er hat die Einladung Gottes angenommen und wisst ihr, so beginnt die Beziehung, obwohl sich Mose so zeitig entschieden hat, begann jetzt erst die innige Beziehung. Und ich wünsche dir so eine innige Beziehung, dass dir Gott nahe ist. Wir müssen jetzt ein Stück weitergehen in dieser Beziehung. Ich möchte uns da noch weiter hineinnehmen, weil Mose ist in dieser Beziehung ja auch weitergegangen. Später begegnet uns der Mose, als wir lesen, und Gott sprach mit Mose, wie man mit einem Freund redet. 2. Mose 33, Vers 11. Wie redet man mit einem Freund? Wie redest du mit einem Freund? Was zeichnet Freundschaft aus? Freundschaft zeigt aus, dass man sich blind versteht. Das ist nicht so, dass der eine Freund etwas gerne mit Elektronik macht und Leiterplatten lötet und Computerprogramme schreibt und der andere Freund, der ist eher so ein Outdoor-Freak, der sich da irgendwelche Pisten runterstürzt oder Fallschirmspringen macht vom Kirchturm oder so und der mit Elektronik nichts anzufangen hat und beide schwärmen sich gegenseitig vor und sie verstehen sich nicht. Der eine sagt, kommst du zum Gleitschirmflug, um Himmels Willen, lötest du Leiterplatte mit mir, um Himmels Willen. Sie verstehen sich nicht. Ein Freund ist jemand, den man versteht und der einen blind versteht. Wisst ihr, die Zeit, wo Mose Gott nicht verstanden hat, die ist vorbei. Aber eins dürfen wir nicht vergessen, Gott hat sich nicht dem Mose angenähert. Gott hat nicht die Prinzipien von Mose angenommen, das wünschen wir ja mal. Gott, das klammern wir ja aus, hier 1. Korinther und das klammern wir aus und so müssen wir es nicht machen. Ah, Gott hat sich nicht bewegt. Mose hat verstanden, wie Gott ist. Und er hat eingewilligt in Gottes Wege. Und er wusste, dass Gott wunderbar ist. Und er fand ein Ja zu allen Dingen. Und er wusste, dass Gott handelt zu seiner Zeit. Und dass Gott ihn nicht im Stich lässt. Und wenn Gott das so sagt, dann ist das richtig. Und er hatte ein blindes Vertrauen zu ihm. Und darum konnte Gott mit Mose einfach so reden. Sie haben sich verstanden. Wisst ihr, wer kein Freund von Jesus war? Zum Teil Petrus. Als Jesus davon sprach, ich werde sterben, da sagte der Petrus, um Himmels Willen, das geht doch nicht, wir brauchen dich doch hier. So geht es manchen auch, wenn sie sagen, ich will das machen, was Gott will, um Himmels Willen, wenn du das machst, aber dann, was du dann alles verlierst, dann haben dich deine Freunde nicht mehr gern und dann setzt du deine Zukunft aufs Spiel, da kannst du nicht studieren und der Chef hat dich nicht lieb und ja, wenn du das so durchziehst, stehst du alleine da und in der Gemeinde da verachten dich alle und diesen schwierigen Weg willst du gehen? Am Himmels Willen. Also das mache auf keinen Fall. Nein, der Petrus hat den Herrn Jesus nicht verstanden. Aber weißt du, Wer in Lukas 9 auf dem Berg der Verklärung da war, der Petrus war auch da, damit er was versteht. Aber da war der Mose da. Hast du mal schon überlegt, warum der Mose da war auf dem Berg der Verklärung? Wen braucht man kurz vor seinem Tod? Braucht man da einen um Himmels Willen, Jesus? Was wird dir denn alles passieren? Du musst so schlimm leiden, willst du das wirklich? Hast du dir das überlegt? Wie furchtbar das ist, mit Jesus Christus zu gehen. Du wirst in der Gemeinde verachtet. Willst du wirklich Christ werden? Du musst der Farbe bekennen. Du musst treu sein. Und alles Mögliche. Jesus, die Nägel, hier, da rein, willst du das? Jesus, ich leide jetzt schon mit dir. Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, dass Mose gesagt hat, Jesus, es ist wunderbar, den Weg. Von Ewigkeit her wissen wir, dass der Plan Gottes ein guter Plan ist. Aber weißt du, Jesus, ich habe eines gemacht. Kurz vor dem Ziel, da habe ich mal meinen Willen durchgesetzt. Da habe ich mit dem Stock auf den Stab, mit dem Stock auf den Felsen gehauen, damit Wasser rauskommt, weil ich so zornig war. Und weißt du, was war? Ich durfte nicht in das verheißene Land gehen. Und Jesus Christus, du stehst jetzt hier kurz davor. Merken wir jetzt, warum Jesus in Lukas 22 betete, der Kelch, den du mir bestimmt hast, den will ich nehmen. Nicht wie ich will, sondern wie du willst. Vielleicht hat der Mose ihm gesagt, weißt du, Jesus, es ist ganz gut, wenn du den Weg gehst, egal wie bitter er ist, weil es ist der Plan Gottes. Er hat ihm Mut gemacht. Solche Freunde brauchen wir in der letzten Situation. Solche Freunde brauchen wir in der Gemeinde, im Leben, die uns nicht vor jedem Leid bewahren wollen, vor jedem schwierigen Weg, sondern die uns vor Augen stellen, was will Gott? Dieser große Gott, den du erlebt hast. Mose, der dich herausgezogen hat aus dem Wasser, der dich wunderbar geführt hat in den Königshof, der 40 Jahre in der Wüste bei dir war. Glück. Ich glaube, Mose war die letzten 40 Jahre seines Lebens glücklich. Da waren ganz viele Anfechtungen, ganz viele Probleme. Ihm wurde vorgeworfen, ihr wolltet uns umbringen, Mose, dass ihr uns hier rüberführt. Niemand hat ihn geachtet. Sein Bruder, seine Schwester wollten seine Stellung haben. Aber da konnte Mose ganz zurücktreten. Ich glaube, dass Mose diese letzten 40 Jahre glücklich war, weil er wusste, Gott hat alles in der Hand. Weißt du, Glück ist nicht daran gekoppelt, dass deine Wünsche und Ziele in Erfüllung gehen. Warum? Wenn du stirbst, ist das die größte Tragödie. Da ist jeder Wunsch und jeder Traum beendet. Und dann stehst du vor Gott und wirst verstehen, dass alles, nachdem du dich ausgestreckt hast, mit dem Tod zerfallen ist. Ende. Aber wenn du dich an den Herrn Jesus geklammert hast und wenn du merkst, welche wunderbare Person er geworden ist, welchen Plan er mit deinem Leben hat und wenn du dich entscheidest, ja, diesen Plan will ich leben und wenn du dann diesen Gott kennenlernst, das hat übrigens Mose auch getan, ich möchte dich sehen und dann ist Gott ihm begegnet, er hat seine Gnade und Treue vor ihm deutlich gemacht. Wenn dir dieser Gott so groß ist, dass er dir begegnet und dir deutlich machst, er liebt mich, er ist mir gnädig, er ist mir treu. So wunderbar ist dieser große Gott, dass er mich nicht aufgibt, dass er mich in jeder Situation hält und dass er seinen wunderbaren Plan an mir vollzieht, dann bist du glücklich. Im Fokus konnten wir lesen, wie wird man glücklich? Eine Studie. Wisst ihr, wie man glücklich wird, haben die Wissenschaftler herausgefunden? Nein, du wirst nicht glücklich, wenn du dein Hobby in Perfektion ausfüllst und wenn du deine wunderbaren Dinge an Eigenschaften ausleben kannst und wenn du den liebsten Menschen hast und wenn du gesund bist und wenn dein Urlaub wunderbar ist und wenn dein Häuschen schön ist und wenn du genug Geld hast. Die Forscher haben das alles eruiert. Sie haben gesagt, Glück ruht allein in Beziehungen. Aber wisst ihr, jede Beziehung ist mit dem Tod beendet. Und wenn wir unsere Träume und Wünsche auf das Diesseits legen, zerbrechen sie. Ach, das größte Glück eines Menschen ist dann, wenn er erkennt, wie wunderbar Jesus Christus ist. Und dann nimmt Gott uns mit hinein in seine wunderbaren Pläne und schließt sie uns auf, jeden Tag neu. Dann verstehen wir, warum Frust entsteht. weil manches eben noch nicht dran ist wie bei Mose. Und jetzt müssen wir uns entscheiden, ob wir welchen Weg wir wählen. Und ich wünsche uns, dass wir uns den Weg des Lebens wählen, den Weg des Glückes, der menschlich manchmal kein Glück ist. Aber wenn wir an der Hand dieses großen Gottes gehen, ist es das größte Glück der Welt. Amen.